Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Da ist es auch schon, das neue Jahr, und wir stecken mitten im Wahlkampf. Jede Partei hat dabei ihre eigenen Ideen, wie der richtige Weg für Deutschland aussehen könnte. Beim Thema Energiewende ist der aber eigentlich klar. Denn schon letztes Jahr haben wir über die Hälfte des Bruttostromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien hergestellt. Das ist wenig verwunderlich, weil Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Wasserkraft schon heute viel preiswerter ist als Kohle, Erdgas und Atomkraft. Also wer an die Zukunft denkt, der setzt klar auf Erneuerbare und auch auf Maßnahmen, die erneuerbare Energien stärken. Mit dem richtigen Ökostromtarif unterstützt ihr auch zu Hause die Energiewende. Aber Vorsicht, nur wenige Stromanbieter fördern auch wirklich den Ausbau. Einer davon ist der Öko-Energieversorger Polarstern. Da könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr mit jeder Kilowattstunde zum Bau neuer Ökokraftwerke beitragt. Das haben sowohl der TÜV Nord als auch das Grüner Stromlabel zertifiziert. Und hinter dem Grüner Stromlabel stehen immerhin führende Umweltverbände wie der NABU und der BUND. Außerdem setzt sich Polarstern als Mitglied der Gemeinwohlökonomie nachweislich für einen gesunden Planeten und eine lebenswerte Zukunft von uns allen ein. Wenn ihr das genauso gut findet wie wir, dann ist es vielleicht Zeit, zu Polarstern zu wechseln. Und wenn ihr das mit dem Code Wochendämmerung tut, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. Januar 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Erneuerbaren Energien.
Syrien.
Gas.
Der Ukraine.
Guten Vorsätzen.
Rassismus.
Gratis Glotzen.
Eine gute Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein.
Ja, es ist eine etwas leichtere Themenauswahl.
Da denkst du. Bei dir vielleicht.
Ja.
Die skurrile Nachricht diese Woche habe ich bei Watson.ch gefunden. Das war zumindest das erste Newsportal, das die Nachricht überhaupt aufgegriffen hat. Ich habe sie tatsächlich quasi live miterlebt. Und die Nachricht lautet: Duschgel statt Preisgeld für Skispringerinnen.
Hm.
Wir waren ja bei meinen Eltern zwischen den Jahren, und an Neujahr und auch schon ein paar Tage davor beginnt ja die traditionelle Vierschanzentournee, und das guckt mein Vater gern. Und du auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Oh, ich hatte nichts Besseres zu tun. Und nachdem dein Vater mir erklärt hat, wie man erkennt, wer das gut und schlecht macht, kann ich da sogar so ein bisschen sowas wie jetzt nicht unbedingt wettkämpferische Spannung rausziehen, aber zumindest bin ich nicht mehr völlig desinteressiert. Darts fand ich aber wesentlich spannender. Das habe ich jetzt auch verstanden, wie das geht.
Hm. Ja, vielleicht müsstest du öfters mal mit meinem Vater Sport gucken.
Das, genau, da komme ich gar nicht mehr vom Sofa hoch.
Genau. Wozu auch? Ist ja Urlaub gewesen. Jedenfalls, die Vierschanzentournee, die gibt es nur für Männer. Und Frauen fordern schon recht lange, dass sie auch eine eigene bekommen. Aber das kann wahrscheinlich noch dauern. Denn beim Skispringen scheinen wir uns nicht im Jahr 2025 zu befinden, sondern ich habe so das Gefühl, vielleicht, 50er, wenn man es wohlwollend meint, dann vielleicht auch 80er. Da haben ja die Frauenfußballerinnen so ein Kaffeeservice bekommen, ne, als sie gewonnen haben.
Und irgendjemand hat in die Wikipedia geschrieben gehabt damals, sie bekommen ein Kaffeeservice und ein Bügelbrett.
Genau.
Und das stand da so lange drin, dass JournalistInnen das einfach mal abgeschrieben haben, was ich auch immer wieder sehr schön finde. Also.
Ja,
der Qualitätsjournalismus.
Einerseits der Qualitätsjournalismus, andererseits war die Plausibilität groß genug.
Ja, klar.
Das von daher. Und was mir eben auch nicht so klar war, das hat Selina Freitag, das ist eine der Skispringerinnen, die da am Dienstag, also an Silvester, bei der Two Nights Tour, das ist so ein Frauen-Event eben für die Skispringerinnen gewesen, die da teilgenommen hat, die hat erzählt, wie das so ist mit Preisgeldern beim Skispringen.
Ja, bei den Herren ist es so, die kriegen für einen Sieg in der Quali 3.000 Schweizer Franken. Und ich habe gestern für meinen Quali-Sieg von Rituals so ein Partner-Bag bekommen mit Duschcreme und Shampoo und 4 Handtücher. Und dann ist es halt, ja, so, ja, ja, hier. Wir hatten jetzt leider kein 500er oder so, würde ich mal sagen, übrig. Ja, es ist, ich möchte auch nicht groß drüber meckern, aber es ist schon da, sieht man die Unterschiede.
Und da ist mir so ein bisschen alles aus dem Gesicht gefallen. Also ich habe das gehört und gedacht, warte mal, hat die gerade erzählt, das war ja live im Fernsehen, dass es für Frauen für dieselbe Leistung im Skispringen ein Shampoo, Duschgel und Handtücher gibt, während Männer 3000 Schweizer Franken bekommen.
Gender Fly Gap.
Ja, ich habe dann versucht, ich konnte das nicht glauben. Ne? Ich saß dann da und habe erstmal recherchiert und man konnte relativ schnell recherchieren, dass es wirklich 3000 Euro oder eben 3000 Schweizer Franken für die Männer für diese Qualifikation gibt. Aber ich habe nirgendwo eine Info gefunden, was Frauen bekommen. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, da muss es wahrscheinlich stimmen, erstens muss es wahrscheinlich stimmen, wenn man nirgendwo was findet. Und es gibt ja auch keinen Grund, dass Selina Freitag sich das jetzt ausdenkt. So, ne?
Oh, weiß ich nicht. Also heutzutage denken sich ja alle immer irgendwas aus und tun das in Mikrofone.
Und dann hab ich erst gewartet, dass das vielleicht irgendwann dementiert wird. Das hat aber keiner dementiert. Im Gegenteil, der Deutsche Skiverband, der DSV, hat dann selbst gemerkt, dass es so vielleicht ein bisschen daneben ist und hat dann mitteilen lassen, definitiv müssen wir uns da Gedanken machen. Handtuch und Duschgel sind ein bisschen unglücklich gewählt. Da wäre es besser, gar nichts zu geben. Und was ich an dieser Nachricht auch so bemerkenswert finde, ist, hätte sie das nicht gesagt, also die Selina Freitag, dann wüssten wir das jetzt gar nicht. Also niemand wüsste das. Selbst Sven Hannawald ist offenbar wirklich aus allen Wolken gefallen. Der hat dann gesagt, also wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich morgens schon mit einem Klingelbeutel zur Bahnschranke gegangen und hätte Spenden gesammelt.
Ja, und wenn von Sven Hannawald die Rede ist, kann man von Fritz nicht schweigen. Wir hatten damals bei Radio Fritz, damals ist es sehr viele Jahre her, also ich bin da ja schon seit 2015 nicht mehr, damals hatten wir sogar einen Jingle mit Sven Hannawald.
Hallo, ich bin der Synchronsprecher von Sven Hannawald. Ja, und mir ist total langweilig.
Das Getöse dann hinten und den Sendernamen habe ich abgeschnitten, weil das zu genau der Kampagne leider führt, die ich am dümmsten fand, die wir je gemacht haben.
Ah, okay.
Aber ich will ja jetzt nicht auf irgendwie
rum.
Apropos, hast du denn auch mitbekommen, warum die Frauen bei der Vierschanzentournee so zurückstehen müssen?
Nee.
Als sie das erste Mal gefordert haben, ist dann bei mir irgendwo vorbeigeflogen, als dann irgendwann mal hieß, so, ja, mal, warum lasst ihr denn die Frauen nicht springen, war einhellige Meinung, dass das nicht gut für die Gebärmutter ist.
Ah.
Wenn die da unten so aufkommen, weißt du, da geht die Gebärmutter von kaputt. Und das kann man den Frauen natürlich nicht antun.
Mm. Okay. Alter.
Ja, gucken, vielleicht weiß Thilo Mischke mehr, ne?
Ja. Oh Gott.
wo du bei bizarrer Nachricht, also ich, oder nee, wie nennst du sie immer?
Skurrile
Nachricht. Was ich ja auch ganz, also das war mir völlig nicht wirklich klar. Also mir ist ja klar, dass wir Geschäfte mit Russland machen, weil wir pfeifen halt drauf. Aber die Ukraine hat russisches Gas weiter durchgeleitet. Und das eben, obwohl die Ukraine seit 3 Jahren von den Russen terrorisiert wird. Da gab es einen bestehenden Vertrag zwischen Gazprom und der Ukraine. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, wir erfüllen einfach mal den Vertrag, weil wir sind halt besser als die Russen.
Ja.
Kann sein, keine Ahnung. Jedenfalls ist dieser Vertrag ausgelaufen. Die Ukraine hat den Vertrag nicht wieder verlängert. Und jetzt kriegt unter anderem die Slowakei kein russisches Gas mehr durch diese Leitung. Fico, der, sie nennen ihn linkspopulistisch.
Was?
Ja,
wer
ja,
nennt ihn linkspopulistisch?
Die Medien.
Was?
Die Presse. Alle, immer, überall. Also sie nennen ihn linkspopulistischen Ministerpräsidenten Robert Fico. Ein Populist ist er mit Sicherheit, ein autoritärer Populist ist er auch. Außerdem steckt er bis zum Anschlag in Putins Arsch. Mhm. Entschuldigung, ich habe Arsch gesagt. In Putins Allerwertestem. Fico behauptet jedenfalls, dass die Slowakei dadurch 500 Millionen Euro an Transitgebühren jährlich verlieren würde, weil die natürlich auch wiederum Gas durchleiten und weiterleiten.
Ist übrigens auch deine Antwort auf die Frage, warum die Ukraine das noch weitergemacht hat. Wir haben natürlich auch Geld bekommen dafür, wenn ich das richtig sehe.
Ja gut, aber ist die Ukraine nicht derart pleite, dass es darauf auch nicht mehr angekommen wäre?
Wahrscheinlich, ja. Hast schon recht.
So, Fico hat sich beklagt und hat dann gedroht, und zwar damit, die Stromlieferungen aus der Slowakei an die Ukraine einzustellen. Was er vermutlich gar nicht kann, weil europäisches Verbundnetz, EU und so weiter, der kann halt nicht einfach eigenmächtig. Ja gut, kann er, kriegt er halt keine Kohle, so wie Ungarn, der jetzt auch gerade ein paar Milliarden hat verfallen lassen. Jedenfalls hat er gedroht, keinen Strom mehr zu liefern. Das sind ungefähr 1,2% des Gesamtstromverbrauchs in der Ukraine, mit dem Fico da droht. Daraufhin hat irgend so ein ukrainischer Energieexperte gesagt, das ist ja lächerlich, was will der denn eigentlich? Und dann hat Fico noch ein bisschen weiter gedroht und zwar da gesagt, wir werden einfach die ukrainischen Flüchtlinge schlechter behandeln.
Super.
Ja, ist der, ich, der, ja.
Ja.
Da passt dann also zu solchen Vögeln passt ein Zitat von Gabriel Joran aus dieser Woche. Da ging es eigentlich um was anderes, dann nämlich um diese Sache, Thilo Mischke, also ein mutmaßlich misogyner und einigermaßen unwissenschaftlich, unjournalistisch vorgehender Mensch, der das Kulturmagazin des Ersten Deutschen Fernsehens übernehmen soll, also die Moderation dort von Titel, Thesen, Temperamenten, Temperamente, Temperamenten, Titel, These, Temperamente, so übernehmen soll. Da hat sich Kritik gesammelt, sehr viel Kritik von Autoren, Autorinnen, Journalisten, Journalistinnen.
Wissenschaftlern.
Wissenschaftlern, genau, die dann auch nochmal erklärt haben, warum Thilo Mischke dummes Zeug labert und vielleicht nicht dazu geeignet ist, ein Kulturmagazin, ausgerechnet ein Kulturmagazin zu moderieren. Wir können ja mal einen Link in die Shownotes packen, das ist ja an manchen Stellen gut zusammengeschrieben. Jedenfalls ging es Gabriel eigentlich um die ARD-Kultursendung. Nichtsdestotrotz hat er geschrieben, die halbe Welt wird doch von Enthemmten regiert. Es gibt einen Markt für Enthemmte und er ist riesig. Und das fand ich zwei wirklich sehr, sehr gute Sätze. Er führt es dann weiter auf die ARD und sagt, und die ARD hält sich für einen Marktteilnehmer. Es ist ein gigantisches Missverständnis, ein Kategorienfehler mit Milliardenbudget. Womit er absolut recht hat im Übrigen, also meiner Meinung, also alles immer nur meine Meinung, aber ich finde so, die Welt wird von Enthemmten regiert und es gibt einen Markt für Enthemmte und er ist riesig. Das passt halt auf solche Figuren wie Fico, wie Orban, wie diese Mainzelmännchen-Regierung, die da in Polen glücklicherweise abgesetzt worden ist. Übrigens, Polen hat jetzt für ein halbes Jahr den EU-Vorsitz. Herzlich willkommen, ich finde es super, weil die Polen nämlich die sind, die Außen- und Sicherheitspolitik begriffen haben, jedenfalls besser begriffen haben als die SPD und wahrscheinlich auch die CDU, weil ich glaube, dass die CDU diesbezüglich komplett blank ist. Ich hoffe, ich täusche mich, falls die tatsächlich die nächste Bundesregierung stellen. Wie komme ich jetzt wieder zurück zu meinem eigenen eigentlichen Thema?
Weiß nicht.
Genau, die Europäische Kommission, wo wir bei der EU sind, haben halt gesagt, ja, macht ihr mal da Kindergarten und lässt mitteilen, die europäische Gasinfrastruktur ist flexibel genug, um Gas nicht russischen Ursprungs über alternative Routen nach Mittel- und Osteuropa zu liefern. Jetzt kann Russland noch exportieren über TurkStream, das ist eine Pipeline, die übers Schwarze Meer geht und irgendwas mit Türkei zu tun zu haben scheint. Und das machen die auch, darüber exportieren sie weiter Gas. Und was ich aber wesentlich interessanter finde an der ganzen Nummer, das ist Transnistrien. Transnistrien ist, und da zitiere ich die Wikipedia, in der ja ausschließlich die Wahrheit steht, wie wir vorhin schon gelernt haben. Transnistrien ist ein international nicht anerkanntes, ausschließlich von Russland gestütztes de facto Regime. Das hauptsächlich östlich des Flusses Dnister an der moldauisch-ukrainischen Grenze gelegene Gebiet wird international als Bestandteil der Republik Moldau angesehen. Da wohnen 375.000 Leute. Interessant ist, das sind jetzt allerdings Zensusdaten oder demografische Daten aus dem Jahr 2010, also schon relativ alt. Trotzdem scheint interessanterweise die Mehrheit der Leute in Transnistrien nicht mehr zu Moldau gehören zu wollen, sondern insbesondere bei den jüngeren Leuten eine eigene transnistrische Identität auszubilden, langsam aber sicher. Was ich einen ganz interessanten Aspekt finde. Gleichzeitig spielt Russland da natürlich eine Riesengeige, versucht da auch sehr viel Einfluss auszuüben, weil das natürlich alleine durch die Lage ein sehr guter Stachel im Fleisch des freien Westens auch darstellt, das Ding. Ja. Jetzt ist dieser Gastransitvertrag ausgelaufen. Die Ukraine liefert kein Gas mehr nach Transnistrien.
Tja.
So, Transnistrien hatte über die Pipeline so quasi kostenlos Gas aus Russland gekriegt. Russland hat sich damit natürlich Loyalität verschafft. Das Gas ist in Transnistrien verstromt worden, unter anderem auch nach Moldau geliefert worden. Also der Strom dann. weil er nämlich billiger ist. Und das haben wir ja letztes Jahr auch gelernt. Strom wird immer da gekauft, wo er am billigsten ist. Mhm. Die Trottel mit der Dunkelflaute im Kopf bezeichnen das dann als Deutschland muss in Frankreich um Strom betteln, was Quark ist, aber ja.
Ja, komm.
Also Moldau hat halt billig Strom aus Transnistrien gekriegt, kriegt jetzt keinen billigen Strom aus Transnistrien mehr, weil Transnistrien kein Gas mehr hat, um es zu verstromen. Während in Transnistrien sowieso die Lichter ausgehen, weil die haben praktisch gar nichts mehr. Die haben noch ein bisschen Kohlereserven und das war's eigentlich. Und Moldau wird darum wahrscheinlich dramatische Strompreiserhöhungen erstmal sehen. Man erwartet um die 85%. Gleichzeitig hoffen sie in Moldau, aber zumindest einzelne Politiker hoffen in Moldau, dass dadurch, dass in Transnistrien die Lichter ausgehen, dass sie Transnistrien damit jetzt an den Klöten haben und das nach Moldau zurückholen und reintegrieren können in das, was dann international sowieso angenommen wird, was stimmt. Das ist eigentlich jetzt gerade nur ein Hinweis darauf, das im Auge zu behalten, weil im Sommer in Moldau gewählt wird. Und dann kann man mal gucken, was passiert, weil Moldau, schreiben sie auch, mittelfristig damit überfordert sein dürfte, Transnistrien zu versorgen, was Moldau schon gesagt hat, dass sie da eine Nothilfe zumindest irgendwie rüberfließen lassen wollen. Weil du kannst jetzt schlecht irgendwie eine halbe Million oder was war das, 375.000 Leute verhungern und oder erfrieren lassen.
Ja. Ja, es ist so viel Bewegung gerade in der ganzen Welt. Also
furchtbar.
Ich habe auch einen kurzen Ausblick für die Ukraine mitgebracht, was in eine ähnliche Richtung geht so ein bisschen, nämlich dass Russland, wie nenne ich das denn, sich vielleicht verzockt hat. So, also es gibt so ein paar Hinweise darauf, würde ich mal sagen. Mhm. Vor zwei Tagen hat das ISW, also das Institute for the Study of War, geschrieben, dass die Russen so enorme Verluste hatten, also gerade in den letzten Monaten, so November, Dezember besonders stark, wo sie ja wirklich auch angezogen haben. Also sie haben ja seit der Wahl Donald Trumps in den USA wahnsinnig viel bombardiert und angegriffen und versucht, so viel Gebiet wie möglich zu kriegen. Hatte ich ja ganz oft erklärt, ne, dass sie einfach versuchen, noch Tatsachen zu schaffen, bevor was auch immer passiert. Also nach wie vor weiß ja niemand, was passieren wird unter Donald Trump. Selbst Zelensky hat diese Woche gesagt, dass die größte Chance der Ukraine eigentlich diese Unvorhersehbarkeit von Donald Trump sei. Keine Ahnung, ob er das in so einer Art Galgenhumor gesagt hat oder wie auch immer. Und was die Russen dieses Jahr geschafft haben, also es war so eine Art Jahresrückblick, kann man so sagen. Also was die Russen dieses Jahr geschafft haben, das war null ihrer Ziele zu erreichen. Also als Ziel für das Jahr 2024 hatten die Befehlshaber der russischen Armee gesetzt, dass sie einerseits den Donetsker Oblast als auch den Charkiver Oblast einnehmen und als Pufferzone einrichten wollen. Das war das Ziel. Und davon sind sie weit, weit entfernt. Also die Prognose des ISW ist an der Stelle, wenn sie in dem Tempo weitermachen, also die russische Armee, wie sie 2024 eben Eroberungen geschafft haben. Und das ist natürlich unterm Strich tatsächlich passiert. Sie haben Orte erobert, aber halt auch eher so Dörfer und Kleinstädte. Also es ist jetzt nichts Riesengroßes dabei gewesen. Mhm. Wenn sie in dem Tempo so weitermachen würden, dann braucht es noch 2 Jahre, bis sie allein den Oblast Donetsk tatsächlich erobern würden. Und das würde richtig kosten weiterhin.
Das kostet ja jetzt schon. Also ja. Ich glaube, die Zahl war auch vom ISW pro Quadratkilometer erobertes Gebiet. Also nur um es zu erobern, haben die Russen 100 Menschen geopfert.
Ja.
Also,
ja. Und
Wahnsinn.
Die Verluste sind so hoch. Die rekrutieren ja auch wahnsinnig viel. Aber die Rekrutierung kann gerade so die ersetzen, die ausfallen. Also es ist wirklich so ein 1:1. Die Männer, die ausfallen, werden gerade so rekrutiert.
Das scheint aber auf ukrainischer Seite ähnlich auszusehen, ja, ne?
Das stimmt. Also deswegen, also die haben schon die Oberhand, wie es ja auch immer so heißt. Ja, die Russen, die machen Fortschritte und so weiter. Aber wenn man sich anschaut, wie langsam diese Fortschritte sind, dann, und das ist eine der Prognosen tatsächlich, ist es inzwischen auch sehr stark im russischen Interesse, dass dieses Ding irgendwie zu Ende gebracht wird. Dass es irgendein und natürlich im russischen Interesse liegt so ein Einfrierungsfrieden, in Anführungszeichen Frieden eigentlich. Also dass das Ganze irgendwie eingefroren wird und sie dann in den nächsten Jahren, so war es ja auch mit, als sie angefangen haben, die Krim zu annektieren und eben diese Wie haben Sie es denn 2014 genannt, als Sie die ersten ukrainischen Gebiete mit sogenannten Separatisten besetzt haben, ja, und dann so Scheinwahlen abgehalten haben und sowas?
Weiß gar nicht, ja, das weiß ich auch nicht mehr, wie Sie es, haben die das überhaupt irgendwie genannt?
Ich glaube, Sie haben es nicht mal genannt, Sie haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun mäßig, genau, ja. Und Sie haben ja von 2014 bis 2022 im Grunde Zeit gehabt, also da war das ja auch durch Deutschland mit vermittelt, mit den ganzen Minsker Abkommen, auch so ein eingefrorenes Ding, was nie eingefroren war, weil in erster Linie die Russen sich auch nie an irgendwelche Waffenstillstände oder sowas gehalten haben. Die haben das immer gebrochen und immer weiter gemacht. Und genauso würde es auch laufen. Die würden jede Zeit, die sie in Anführungszeichen eingefroren werden, nutzen, um sich weiter zu mobilisieren, um den nächsten größeren Angriff zu planen. Also die Ukraine ist, da bin ich mir auch inzwischen, war mir damals eigentlich schon relativ sicher und war immer so zerknirscht, ja, eigentlich hat die Ukraine keine Chance, wenn sie nicht in der NATO ist. Und so ist es auch heute, die braucht Sicherheitszusagen und zwar auf NATO-Niveau, nennen wir es mal so. Also es, vielleicht muss sie nicht in die NATO, aber sie braucht den Schutz auf NATO-Niveau. Und dann
aber
ist
was ist das wert? Ich meine, das, weißt du, die haben damals, das war Budapester Memorandum, glaube ich, als sie die Kernwaffen abgegeben hatten. Da ist ihnen auch der Schutz Großbritanniens, der USA und Russlands versprochen worden.
Ja.
Gut, Russland, das wissen wir jetzt, ist nicht mehr zu trauen. Aber der Schutz der USA und Großbritanniens, ich finde, das sieht anders aus.
Ja, klar. Also die Frage ist, könnte die EU ein vertrauenswürdigerer Partner sein, aber sie hat natürlich wiederum keine Macht. Ja.
Das sehe ich echt nicht. Also gerade anstelle der Ukraine, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass irgendwas ihnen auch nur ansatzweise hilft. Weil du weißt ja noch nicht mal, ob die NATO wirklich aktiv werden würde. Angenommen, die Ukraine ist drin und die Russen machen den nächsten Ausfall in, was weiß ich, 8 oder 10 Jahren. Wer weiß, ob dann nicht in der NATO gerade irgendwelche Leute das Sagen haben oder in den starken NATO-Staaten irgendwelche Leute das Sagen haben, die dann doch wieder ein Schlupfloch finden, um eben keinen Beistand leisten zu müssen. Ja. Also das ist ja in meinen Augen das größte Problem da überhaupt. Im Grunde ist die Ukraine auf sich alleine gestellt. Solange die Russen nicht wirklich in Grund und Boden besiegt werden auf irgendeine Art und Weise, dass die gezwungen sind, sich auch mal mit sich selbst und ihrer imperialistischen, das ist ja nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch Gegenwart auseinanderzusetzen und sich vielleicht als, großes Wort jetzt, als Volk mal an die eigene Nase packen und sich überlegen, ob sie vielleicht auch mal in der Gegenwart wenigstens ankommen wollen. Solange ist die Ukraine in Gefahr.
Mhm.
Und es würde mich auch nicht wundern, wenn die Ukraine sich mittelfristig, zumindest heimlich, so wie Israel das zum Beispiel ja auch getan hat, Nuklearwaffen besorgen wird. Um einfach zu sagen, ja, mach, greif uns an, dann verglasen wir Moskau. Also das, ich weiß überhaupt nicht, ich sehe da keinen wirklichen Ausweg. Außer, dass die Ukraine sich unfassbar aufrüstet, extrem robust ist. Vielleicht noch mit der Hilfe von Polen, den baltischen Staaten, Finnland, also die
haben's kapiert,
wirklich unmittelbar bedroht sind von Russland.
Ja, das stimmt. Selber bedroht sind, aber auch es viel mehr kapiert haben, ne, auf eine Art.
Ja. Ja gut, wir sind immer noch weit davon entfernt. Ach, ja. Also ich meine, wir nennen das ja alles nicht umsonst hybride Kriegsführung, weil wenn wir Krieg sagen würden, müssten wir was dagegen unternehmen.
Jo, naja, ich wollte auch gar nicht so ewig in die Ukraine schauen. Es war mir nur aufgefallen Briefing des ISW.
Ich hab gute Vorsätze mitgebracht. Entschuldige, ich bin ein bisschen boulevardesk heute. Die Zeit, also diese Wochenzeitschrift, oder ist es eine Zeitung, weil sie auf Zeitungspapier gedruckt ist? Auch eine interessante Frage. Ich weiß es gar nicht.
Auch eine Zeitung.
Jedenfalls
würde ich sagen.
Haben sie 10 MedizinerInnen gefragt, was denn wirklich gute Vorsätze fürs neue Jahr sein könnten. Jetzt ohne Wertung, ohne Reihenfolge. Freude am Leben haben ist gut für den Blutdruck. Wenn du Freude am Leben hast, fällt es dir sogar leichter, vielleicht irgendwie auf deine Ernährung zu achten oder sonst was. Aber es ist vor allen Dingen gut für den Blutdruck. Dankbar und demütig sein. Ja, ansonsten bist du halt auf Twitter und kübelst da irgendwie Scheißdreck unter die Posts normaler Menschen.
Ist bestimmt auch schlecht für den Blutdruck.
Mit Sicherheit, aber da ist auch das reine Lesen schlecht. Ist schön, fand ich, ist eigentlich mein Liebling. Wer die Haut wie das Auto behandelt, beugt Hautkrebs vor.
Sehr schön. Ich habe kein Auto, aber ja, ich behandle meine Haut so, als hätte ich eins.
Du hast eine Teenage-Tochter, guck einfach, was die an Skincare macht. Mach davon die Hälfte und das ist immer noch gut. Yoga ist gut, Krafttraining ist besser.
Ach.
Mhm. Eine Brille oder ein Hörgerät kann das Demenzrisiko senken. Mhm. Viel trinken schützt vor starken Schmerzen. Ich so, was ist denn das für eine Überschrift? Kurz quer gelesen, dann fiel mir ein, Freund von mir hatte letztes Jahr einen Nierenstein und hat erzählt, wie das war. Seitdem trinke ich nach dem Aufstehen schon 7 Liter Wasser. Also das ist wirklich eine der unangenehmsten Geschichten, die ich lange gehört habe.
7 Liter, liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ist natürlich zu viel. Wahrscheinlich kann man dann sterben, ne? Wenn man
es gibt die Möglichkeit, sich mit Wasser zu vergiften. Ich weiß aber nicht, wie viel das dann sein muss. Ja.
Faktencheck.
Schlaf kann das Risiko für chronische Erkrankungen senken. Viele Ballaststoffe beruhigen den Darm.
Ja.
Reflektierter Leben wappnet einen für Krisen. Also sie haben so alles Mögliche für Psychologen, Onkologen. Also Und mehr Sport auch für die Kinder.
Mhm.
Fand ich ganz gut. Kümmert euch um die Jüngsten. Warte mal, das fand ich eine ganz interessante Überschrift auch, die ein bisschen irritierend ist, gerade wenn es um so hier Gesundheit. Sich für die Jüngsten stark machen hilft allen.
Ja.
Schreibt halt diese Ärztin, die ist Direktorin der Klinik für Kinderheilkunde am Uniklinikum Essen. Die schreibt halt auch, als Kinderärzte haben wir es zunehmend mit jungen Menschen zu tun, die übergewichtig sind, schon früh Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Psychische Störungen, Computer-Handyspielsucht, Suchtgebrauch von Cannabis. Dabei gäbe es ein sehr wirksames Mittel, um all dem vorzubeugen. Und das heißt Sport.
Ja, das stimmt, ja.
Und jetzt könnten wir mal über Schulsport reden, falls es überhaupt noch gibt. Ich weiß es nicht. Ja. Zu meiner Zeit war Schulsport, ich hatte halt Schulsport, also der Lehrer bei mir war Deutsch und Sport, hat er gegeben. Und ich hatte ihn zuerst in Deutsch und der hat mich vom ersten Tag an gemobbt.
Oh.
Vom ersten Tag an.
Okay.
Und das hat er halt in Sport auch gemacht.
Ja, gut, das heißt, da ist es leichter noch.
Günther Feige war sein Name, falls irgendjemand auch mal Sport bei ihm hatte. Der hat mich vom ersten Tag an gemobbt. Meinen Eltern hat er auf dem Elternsprechtag erzählt, dass er das tun würde, um mich zu motivieren. Das glaube ich ihm aber nicht. Ich glaube, das ist einfach ein schlechter Mensch gewesen, der fette Kinder nicht mochte.
Ja, klar.
Das ist wirklich so meine Festlösung. Der hat es mir komplett verleidet. Ne?
Ja,
der hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich nie Freude an Sport hatte.
Schön.
Krass, ne?
Danke,
Herr Feige. Weiß nicht, wie das heute ist, aber wahrscheinlich ist es heute ähnlich.
Kommt natürlich darauf an. Das ist immer eine Frage, ob du Glück hast oder Pech, je nachdem, was für Lehrer du hast.
Ja, aber dann auch eine Doppelstunde Schulsport in der Woche, das ist ja dann auch irgendwie sehr viel zu wenig, um da irgendwie auch so ein Regelmaß reinzukriegen. Dann gerne noch in den ersten beiden Stunden mit irgendwie fiesen Duschen in der Sporthalle, sodass du dann lieber verschwitzt im Unterricht auf, ey.
Aber ich habe zum Beispiel gerade, also ich nenne jetzt keine Namen und nichts, ne, weil das ist wahrscheinlich auch schon wieder problematisch, aber von einem Sportlehrer gehört, der ist selber der Meinung, dass es für Sportunterricht keine Noten geben sollte. Weil der halt sagt, das ist doch Quatsch, ne? Manche sind groß, manche klein, manche sind, das ist einfach ein Talent oder auch eine, also es ist, du bewertest ja letztendlich Körper damit. Und dafür können die ja erstmal nichts, ne? Also
natürlich.
Die ganz Kleinen können nichts dafür, dass sie ganz klein sind und die ganz Großen nichts dafür, dass sie ganz groß sind und dazwischen gibt es auch jede Menge. Und der verhält sich auch entsprechend.
Ja, und das ist ja auch,
also
das
verschenkt das ist eher ja das gute Noten so.
Ja, finde ich gut.
Ja, find ich
aber
auch gut.
Grundsätzlich ist das ja das Problem, was Schulen sowieso haben. Natürlich kannst du nicht irgendwie einen übergewichtigen 1,80 großen 15-Jährigen mit einem, weiß ich nicht, schlanken 1,70 großen 15-Jährigen in einen Topf werfen. Das funktioniert nicht. Das ist genau das Gleiche wie, ja, jetzt lernen in der siebten Klasse lernen alle genau diese Sachen in Mathe, egal wie weit sie sich entwickelt haben, egal was ihre Interessen sind. Also das zieht sich halt durch den gesamten Schulunterricht, das macht halt vom Sportunterricht auch nicht halt. Jetzt lernen wir alle, weiß ich nicht, eine Ballsportart, obwohl du vielleicht noch nicht hinreichend Koordination für Bälle hast oder sowas.
Ja, das schon. Ja. Aber es ist
um die
wie
Asus
du sagst,
zu beruhigen,
ne?
Spielen wir alle 4 Wochen Völkerball.
Es ist ja, wie du sagst, ich glaube, vor Jahren, als Twitter noch nicht so ein Moloch war und anders hieß, gab es auch mal irgendeinen Hashtag.
Das hieß da schon noch Twitter.
Naja, jetzt ist es ein Moloch und heißt anders. Also
ach so,
worum,
ja.
Da gab es einen Hashtag, ich weiß nicht mehr welches, aber da haben dann auch verschiedenste Leute über ihren Sportunterricht berichtet von vor 10, 20, 30 Jahren. Und das war wirklich schlimm. Also hast du richtig gemerkt, wie viele psychische Probleme einfach nur Sportunterricht den Leuten mitgegeben hat. So ja. Richtig schlimm. Ah. Warst du fertig eigentlich mit deiner Liste?
Ja.
Okay, dann harter Cut. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Syrien. Ich kann nicht anders. Das ist einfach was, was mich interessiert. Und ich finde es total spannend, was da passiert. In Damaskus gibt es einen neuen Gouverneur. Der heißt Maher Marwan, ist 42 Jahre alt und er hat dem National Public Radio in den USA, kurz NPR, kennen viele, machen auch viele Podcasts, ein Interview gegeben. Und in dem Interview hat er im Grunde sich direkt an die USA gewendet und gesagt, hey Leute, könnt ihr nicht sozusagen zwischen Israel und Syrien vermitteln, weil Syrien sich nämlich Frieden mit Israel wünscht. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, fast einen Monat, also am 8. Dezember 2024, da wurde ja das Regime von Bashar al-Assad durch die terroristische Rebellengruppe HTS gestürzt. Und da hat ja Israel direkt damit angefangen, Ziele in Syrien anzugreifen, hatte ich auch berichtet. Die Golanhöhen haben sie auch besetzt. Also sie haben sich irgendwie direkt da eingeschaltet in das Ganze. Wie übrigens auch die Türkei, die sofort damit angefangen hatte, Kurden im Norden des Landes zu beschießen. Aber wie ich es ganz schön bei Ilia Havemann gelesen habe, no Jews, no news. Also die Nachricht, dass Israel sich da einschaltet und einmischt, das wurde in bestimmten Kreisen sehr, sehr viel mehr ventiliert, als dass die türkische Armee sich da auch einmischt. Egal, also die neuen Machthaber in Syrien wollen keinen Konflikt mit Israel, die haben keinen Bock drauf. Im Gegenteil, sie wollen Frieden. Und in dem Interview sagte dann dieser Gouverneur von Damaskus, Israel may have felt fear at the beginning, so it advanced a little, bombed a little. Also es hatte wahrscheinlich am Anfang Angst, dass da auch irgendwie dann in diesem Machtvakuum irgendwelche anti-israelischen Kräfte vielleicht erstarken. Also hat es ein bisschen sich eingemischt und ein bisschen gebombt. Und NPR zitiert ihn dann weiter und sagt, er hätte gesagt, diese Angst von Israel sei, in Anführungszitat, natürlich. Also natural war sein Wort. Und das finde ich extrem bemerkenswert, weil also Syrien und Israel, die hatten noch nie in der Geschichte irgendwie friedliche diplomatische Beziehungen miteinander. Ich habe vor kurzem erst den autobiografischen Comic »Der Araber von morgen« von Riyad Satouf gelesen. Das ist so ein französischer Comiczeichner, der aus Syrien stammt oder dessen Familie aus Syrien stammt, sein Vater vor allem. Und der verarbeitet in so einem mehrbändigen Comics seine eigene Kindheit. Und der erste Teil spielt ziemlich viel in Syrien. Und schon damals, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, war der Hass auf alles Jüdische in Syrien wirklich omnipräsent. Also er war
halt super Politik mitmachen, ne?
Ja.
Wie bei uns Hass auf alles Muslimische.
So die Leute beschäftigt halten vor allem.
Ja, genau.
Und er schildert dann, wie er so als ausländischer Junge mit blonden Locken, seine Mutter war Französin, von den anderen syrischen Kindern dann als Jude beschimpft wurde und verprügelt wird. Und also wie wirklich dieser Hass auf Juden die gesamte, komplette Gesellschaft durchzieht. Kann ich jetzt allen nur so als Lektüre empfehlen, vielleicht im neuen Jahr, weil ich fand das total hilfreich, um so ein bisschen noch mehr ein Gespür dafür zu bekommen, wie stark der Judenhass jetzt zum Beispiel in Syrien, aber eben auch in anderen Ländern ist, die um Israel drumherum sind. So. Und insofern ist diese historische Anerkennung, ja, also dass der Gouverneur von Damaskus sagt, die Ängste des Landes Israel seien natürlich, finde ich schon krass. Also es ist wirklich so, okay.
Nur wie kriegst du das aus den Menschen wieder raus? Also, weil das ist ja eigentlich das größte Problem.
Das ist wirklich ein großes Problem. Und ich hatte auch neulich mich mit einer Bekannten unterhalten, die auch meinte, also wenn sie so mit Leuten aus der Region spricht, Nahe Osten im großen Ganzen, nicht nur Syrien, sondern natürlich auch Palästinenser zum Beispiel, dann, also dieser Hass ist sehr stark und er wird halt gerade immer stärker und gefüttert. So, weil einfach dieser Konflikt da ist, Israel gegen Gaza, der ihr so schlimm ist wie lange nicht. Und sie meinte auch, es ist so schlimm, da hinzuschauen, weil der Antisemitismus wird immer, immer stärker. Vielleicht nicht in Syrien, mal gucken. Und dann auch vor einer Woche am Sonntag hatte der Führer der Al-Sharaa, also der Führer der HTS, hatte einen Plan vorgelegt für das Land. Wie geht's weiter in Syrien? Und ich finde wirklich bemerkenswert an diesem Plan, dass sich die HTS darin selbst auf lange Sicht überflüssig macht. Weil am Ende steht sowohl eine Verfassung für das Land als auch Wahlen. Also freie hoffentlich, aber das ist das, was er im Moment so verspricht. Und ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Sendung vor der Jahresendsendung schon gesagt, natürlich müssen wir diese Leute an ihren Taten messen. Aber ich sag mal so, was wir an Worten jetzt von ihnen hören, das ist nach all den Jahren dieser Schreckensherrschaft vielversprechend.
Ja, das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Darum bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen.
Alle sind skeptisch. Selbst die Leute, die, also es gibt ja super viele zivilgesellschaftliche Organisationen im Exil, also die viel Verbindung noch halten nach Syrien und die vielleicht auch eine große Rolle spielen können im Aufbau des Landes. Mal gucken, je nachdem. Und ich versuche so gut es geht, eben Journalistinnen und Journalisten, die so für die BBC in Syrien sind, für die Taz ist jemand dort, beim Guardian, bei der Deutschen Welle, also so, die sind wirklich da vor Ort und gucken sich auch an, wie ist gerade die Lage in so verschiedenen Städten. Und es gibt jetzt gerade eine kleine Lücke, also zwischen Weihnachten und heute hat man gemerkt, es sind auch nur Menschen, sind wahrscheinlich bei ihren Familien, aber ich fand einen Bericht in der Taz ganz gut, da war die Reporterin in einer Stadt, wo besonders viele Alawiten leben. Wir hatten einen Kommentar unter der vorletzten Sendung, dass die Alawiten in Syrien jetzt massiv massakriert werden würden. Die sind da eine Minderheit, haben aber sozusagen regiert in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Also die Assads waren Alawiten, das sind um die 10% der Bevölkerung. Also wirklich eine Minderheit, eine kleine Minderheit. Aber die haben sich da an die Macht gekämpft, geputscht. Und haben den Rest unterdrückt. Und deswegen haben die Alawiten jetzt nach dem Ende des Regimes Angst, dass man also sich an ihnen allen rächen wird. Wobei sie natürlich nicht alle im Militär oder auch in Sicherheitsbehörden waren. Ja, also natürlich viele. Und die da waren, waren Alawiten. Aber umgekehrt war nicht jeder Alawit jetzt Teil des Regimes, sondern manche waren noch ganz einfache Bauern und ganz einfache Leute. Naja,
ja, das erinnert ein bisschen an Ruanda, ne?
Die Angst ist auf jeden Fall da, dass es so enden könnte wie in Ruanda.
Ja. Muss man, also Ruanda sah so ähnlich aus. In Ruanda gab es eine Minderheit, die Tutsi, die haben die herrschende Elite gestellt und die Mehrheit waren die Hutu und irgendwann haben die Hutu angefangen, die Tutsi klein zu hacken. Ja. Also es ist ein Völkermord, auch unstrittig ein Völkermord gewesen damals. Wann war denn das? 90er Jahre?
90er, ja. Ja, und was ganz sicher ist, ist, dass das Regime schon über 300 Menschen festgenommen hat, weil man denen einfach auch Morde und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorwirft. Also klar, werden da jetzt Leute festgenommen von Massakern, das würde ich jetzt eher mit Fragezeichen versehen. Also dieser Kommentar, den habe ich auch dann modifiziert, der hatte einen Twitter-Account verlinkt, wo ein Thread gepostet war, der das behauptet hat. Dieser Account, also ich habe mir dann den Account angesehen, was ist das für jemand? Und der hatte so viel anti-israelische Propaganda auf demselben Kanal, dass ich gedacht habe, nee. Und ich habe halt auch keinen Journalisten, keine UN oder sonst wie internationale Organisation finden können, die das bestätigt hätte. So. Insofern, also ich weiß nicht, ob es gelogen ist, so, aber wir haben keine unabhängige Bestätigung und keine unabhängigen Quellen, die es bestätigen. Und das wäre einer der Wünsche, die ich hätte für das Jahr 2025. Jetzt nicht nur ein Kommentator bei uns, das sind ja alles irgendwelche Leute, die auf Informationen im Internet stoßen, so, ne? Aber wenn ich hier von Syrien spreche und sage, was ich gelesen, gehört, gelernt habe, dann habe ich mindestens 2, aber meistens eher 5 oder noch mehr Quellen dazu gelesen oder gehört. Hm. Und meistens sind es ordentliche journalistische Medien, also BBC, NPR, Guardian, Taz, Deutsche Welle, irgendwie so. Gerade die Taz hat ja ein super Netzwerk an Korrespondenten in der ganzen Welt im Ausland. Also ich finde Auslandsberichterstattung, find ich, ist sie wirklich ganz vorne mit dabei, wenn man das, jetzt so deutsche Quellen sich anschaut.
Absolut. Also das ist ja, mein Mantra ist ja, die deutsche Auslandsberichterstattung ist kaputt. Das gilt nicht für die Taz.
Ja.
Ja, tatsächlich.
Und gerade wenn sich Dinge so entwickeln und man nicht weiß, wo es hingeht, wie jetzt in Syrien, dann liegt darin natürlich verdammt viel Manipulationspotenzial. Also das gilt auch für uns, für Journalistinnen und Journalisten. Ja, vielleicht haben wir gerade einen optimistischen Bias und hoffen, dass es total gut ausgeht und die Demokratie siegt und so, weil Journalistinnen und Journalisten sind oft auch sehr idealistische Menschen, muss man ja auch mal sagen. Aber die reden wirklich mit den Leuten, die sind vor Ort, die gucken sich auch, na, was ist jetzt mit den Alawiten? Also wirklich, verlinkt den Text auch in der Taz, das ist ein sehr ausführlicher Bericht. Und ja, die haben Angst, aber bisher ist ihnen nichts passiert. So. Und insofern, ja, es gibt halt auch internationale Player wie Iran, Russland, Türkei, die da gerade mitmischen wollen. Und allein das ist ein Grund, wachsam zu sein. Ja, Iran und Russland sind bekannt dafür, Propagandaschleudern zu sein. Und in dieser Situation jetzt, wo sie schon recht viel verloren haben, klar, also da würde ich jede Information mit sehr viel Skepsis betrachten. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und trotzdem ist es, finde ich, gerade total wichtig und gut, dass das Land Unterstützung bekommt. Annalena Baerbock ist ja gerade dahin unterwegs oder ist vielleicht auch schon angekommen, wenn wir hier aufnehmen. Jean-Noël Barrot, das ist der französische Außenminister, der ist auch gerade mit ihr dort. Und die wollen halt unter anderem mit dem Ahmed al-Sharaa sprechen. Und Baerbock hatte auch vor der Reise gesagt, also ein politischer Neuanfang zwischen Europa und Syrien, zwischen Deutschland und Syrien ist möglich. So. Stellen natürlich Bedingungen und so weiter. Aber ich glaube, wenn sie wirklich diesen demokratischen Weg gehen wollen, und so sieht es halt jetzt gerade aus, dann brauchen sie auch die Unterstützung. Und dann können sie bestimmt Verbündete in Europa ganz gut gebrauchen. Naja.
Du sagst, JournalistInnen neigen zu Idealismus. Da würde ich gerne, also.
Ja, nicht alle. Aber viele.
Ja, doch, das kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn jemand, also Idealismus ist ja gerne, also gerade in heutigen Zeiten ist Idealismus ja auch immer ein Vorwurf für Traumtänzerei und sowas. Und das ist es natürlich gerade bei JournalistInnen nicht. Also es gibt ja diesen berühmten Satz, dass die Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selber nicht sicherstellen kann. Mhm. Gleichzeitig kann Journalismus nur in demokratischen, freien Gesellschaften wirklich arbeiten. Denn es braucht zwingend Pressefreiheit für die Demokratie. Keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten ist, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als idealistisch für demokratische Verhältnisse einzustehen. Weil wenn sie das nicht tun, schaffen sie ihre eigene Existenzgrundlage ab.
Das stimmt.
Darum sieht Journalismus auch immer links aus. Ja, weil die Demokratie wird nicht von links abgeschafft. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass die Linkspartei irgendwie da größere Demokratiedefizite gehabt hat oder dass Thüringen in die Hände einer kommunistischen Diktatur unter Bodo Ramelow gefallen wäre oder sowas.
Ja.
Wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich finde immer so, ja, was soll Journalismus denn sonst sein, wenn nicht progressiv und demokratisch?
Ja, gut, demokratisch, das stimmt.
Das ist ja heutzutage, also ich meine, demokratisch zu sein, wenn du demokratisch bist, dann setzt du dich ja automatisch heutzutage auch wieder dem Vorwurf aus, links zu sein. Ja, weil beispielsweise 3000 Schweizer Franken auch für die Frauen zu fordern, die in die Quali gekommen sind, das ist ein demokratischer Akt. Ja, die gerne die Deutungshoheit behalten wollen, also die Typen, die sind da natürlich gegen und versuchen das als links zu diffamieren. Aber wie immer nennt sie selber rechts. Ne?
Ja. Was ich auch noch bemerkenswert finde in Syrien ist, dass es anscheinend einen massiven Anstieg von Flügen von Syrien nach Libyen gibt. Also offenbar zieht sich Russland jetzt eher nach Libyen zurück.
Mhm.
Und da gibt's auch schon Warnungen, also dass man da nicht wegschauen dürfte, so als Westen-TM, weil es, ja, keine Ahnung, was Russland da jetzt vorhat, aber ist ja noch nicht ganz klar, was mit den russischen Militärbasen auch wird in Syrien so. Also die Machthaber hatten zwar versprochen, dass sie auch mit Russland diplomatische Beziehungen aufbauen wollen, aber ob die dann zwangsläufig auch russisches Militär in ihrem Land haben wollen, da ist noch ein großes Fragezeichen dran. Und ich fand ganz interessant einen Artikel von Will Brown in der Foreign Policy, wo er geschrieben hat, dass es in einigen afrikanischen Ländern, wo ja Russland teilweise auch durch diese, früher hieß sie Wagner-Gruppe, eine starke militärische Präsenz hat, zum Beispiel Mali oder Mosambik, dass die sich jetzt auch immer mehr die Frage stellen, ob diese russische Präsenz wirklich für Sicherheit sorgt. Also Will Brown schreibt, Moskau verliert an Glaubwürdigkeit als verlässlicher Partner afrikanischer Regierungen. Die schlichte Wahrheit ist, die Sicherheitslage überall dort, wo Russland Truppen entsendet hat, hat sich dramatisch verschlechtert als zu der Zeit, als internationale Streitkräfte vor Ort waren. Zitat Ende.
Ja, gut, die Sicherheitslage der einfachen Bevölkerung, aber die Sicherheitslage der Konten der Machthaber und der Institutionen, wo halt viel Korruption herrscht, deren Lage wird sich nicht verschlechtert, eher verbessert haben.
Ist die Frage, also anscheinend bröckelt das insgesamt, also auch was okay. die Machthaber in diesen Ländern angeht, weil ja auch die Wagner-Gruppe massiv geschwächt worden ist durch die ganze,
Ja, also, und die sind halt auch, man muss halt auch mal, die mögen korrupt sein, aber die sind halt auch nicht blöd. Und wenn du die Wahl hast, also mit dem Westen werden sie nichts machen, also mit uns werden sie nichts mehr machen, aber wenn du die Wahl hast, mit Russland oder mit China deine Geschäfte, so, dann machst du halt mit China deine Geschäfte und nicht mit den Russen. Also weil auf die Chinesen ist wenigstens Verlass.
Ja.
Wer weiß, wie lange noch, aber im Moment ist das halt so. Und die Chinesen, die wollen halt einfach nur Geld verdienen und scheinen sich ja wirklich so gut wie gar nicht einzumischen in die Angelegenheiten der Länder, in denen sie dann die Infrastruktur bauen und sowas. Was mich ein bisschen irritiert. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was da der außenpolitische Trick ist, den China da versucht. Aber das werden wir wahrscheinlich auch noch zu unseren Lebzeiten sehen.
Da bin ich überzeugt von. Ich glaube, die haben im Moment vor allem im südchinesischen Meer ihre Interessen, was jetzt also militärische Interessen angeht. Das ist wahrscheinlich auf der Prioritätenliste 1 und was dann danach
aber das
kommt.
Das hat Frankreich auch im Mittelmeer und so. Das sind alles noch so Sachen, da kann ich noch mit, das verstehe ich noch. Aber diese riesigen Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent ohne offensichtliche Gegenleistungen zu verlangen. Okay, aber doch, die fangen, glaube ich, gerade auch an, Stützpunkte zu bauen und sowas, ne? Das ist zu gefährliches Halbwissen. Ich komme mal mit guten Nachrichten jetzt um die Ecke. Zwei Stück habe ich. Die eine kommt vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Die kennt man von der Webseite, die sie aufgesetzt haben zur Energieversorgung, die Energy Charts. Da kann man regelmäßig draufklicken und gucken, wie viel Strom ist erzeugt worden, woher kommt der, was, also alle möglichen Eckdaten, die so weiter. Und die sagen, der Strommix in Deutschland war 2024 so sauber wie nie zuvor. 2024 war außerdem das erste volle Jahr ohne Kernkraft seit 1962. Was wir gebraucht haben, sind jetzt kommen einige Zahlen. Ihr könnt jetzt weghören. Am Ende gibt's was zu lernen für die nächste Party auch. Da sage ich dann, dass ihr wieder hinhören könnt. Insgesamt haben wir gebraucht 462 Terawattstunden Strom. Das heißt, wir haben mehr Strom gebraucht als vorher, die Jahre davor. Also es gibt einen Anstieg. 63% davon sind nachhaltig produziert worden, also mit erneuerbaren Energien. Außerdem ist die Menge an Strom, der aus fossilen Energieträgern gewonnen worden ist, gesunken auf das Niveau von 1957.
Wow.
Die wichtigste Stromquelle ist Windkraft, die macht ein Drittel aus. Photovoltaik liegt bei 14%, was ich ganz interessant finde. Also die Photovoltaik-Zubauziele haben wir erreicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es nur 14% sind am Gesamtverbrauch. Das ist viel, viel mehr, so viel Solarstrom, wie man auf den Dächern sieht und so. Ja, seltsam. Es gibt auch Daten zu Batteriespeichern. Die Prozente zähle ich jetzt nicht auf, weil das lest euch das durch, dann hört überhaupt gar niemand mehr zu. Was ich total interessant fand in dieser Veröffentlichung, energiemeteorologische Daten. Die durchschnittliche Lufttemperatur 2024, 10,9 Grad Celsius. Das sind 2,7 Grad mehr als im langjährigen Mittel. Das langjährige Mittel ist von 1961 bis 1990. 903 Liter pro Quadratmeter Niederschlag sind gefallen. Im Jahr 2024 im Durchschnitt. Ne? Und, das ist das Wichtigste eigentlich für so sonnige Gemüter wie uns, die durchschnittliche Sonnenscheindauer in Deutschland waren 1700 Stunden. So, um das mal in Bezug zu setzen, das Jahr hat 8760 Stunden, 3000 Stunden ist es dunkel. Also hatten wir ein Drittel des Jahres Sonnenschein. So, und jetzt müsst ihr alle wieder herhören, denn jetzt gibt's was zu lernen für die nächste Party. Denn, Katrin, was bedeutet denn eigentlich Sonnenschein?
Ne? Dass die Sonne scheint.
Ja, aber, ne? Also wo ist eigentlich der Schwellwert dafür? Also woran kann ich erkennen, dass Sonnenschein ist und dass nicht einfach nur die Sonne scheint? Weil die scheint jetzt gerade auch und es ist grau.
Ja.
Achtung, Sonnenschein ist, wenn die Sonne die Erde in einer solchen Weise bestrahlt, dass die Gegenstände auf dem Boden Schatten werfen.
Hm.
Ne?
Ja,
wenn ich das so sage, tanzen die ersten Schneeflocken bei mir vom Fenster.
Das dauert, bis wieder irgendwelche Gegenstände Schatten werfen.
Soll ich die zweite gute Nachricht auch direkt sagen oder soll ich damit noch warten?
Ich hätte auch noch zwei Themen und wenn wir uns weiter abwechseln wollen, mache ich erst mal. Und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn mein nächstes Thema ein bisschen flankiert ist von guten Nachrichten, weil es ist eigentlich ein Rant. Bin ich ja jetzt nicht so berühmt für hier in der Wochendämmerung.
Ja, aber ich habe ja beschlossen, mich nicht mehr aufzuregen.
Genau, du bist jetzt halt hier so der Zen-Meister.
Außer wenn ich mich aufrege natürlich, das ist dann was anderes.
Und ich mache jetzt hier den Heugi. Also ich fand sehr bemerkenswert einen Bericht in der Taz über ein Ehepaar in Jamel. Jamel liegt in Mecklenburg-Vorpommern, ist eine Nazi-Hochburg, kann man glaube ich so sagen.
Nazi-Kaff, oder? Ich weiß, wenn auf irgendeinen Ort sowas zutrifft.
Ja, dann wahrscheinlich die. Und das Ehepaar wurde in der Silvesternacht angegriffen. Also erst wurde das Wohnhaus mit Feuerwerkskörpern und Raketen beschossen und beworfen. Dann ist das Ehepaar vor die Tür getreten, hat sich gedacht, wir sprechen mal mit den Leuten, die das hier machen. War eine schlechte Idee, weil sie dann selbst mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden.
Wow.
Haben dann die Polizei gerufen. Als die Polizei kam, waren die Täter natürlich alle weg. Als die Polizei wieder weg war, waren sie alle wieder da. Und so ging das dann halt die ganze Silvesternacht über so. Und jetzt stellen wir uns mal vor, habe ich so gedacht, ich stelle mir jetzt mal vor, das wären, also die Täter wären Ausländer gewesen, Migranten. Hätten die falsche Hautfarbe. Ich schreibe ja gerade ein Buch zusammen mit zwei Kolleginnen vom Lila Podcast. Wir schreiben ein Buch und ich habe mich deswegen nochmal relativ intensiv mit dieser Silvesternacht in Köln auseinandergesetzt, was ja auch so ein Paradebeispiel wieder für so eine Silvesternachtsdebatte war. Da haben wir von Nafris geredet, weißt du noch?
Ja, aber das war ja, warum auch nicht? Ja. Ich meine, das ist eine Abkürzung, die die Polizei benutzt hat oder wahrscheinlich auch immer noch benutzt, um einfach schnell zu notieren, was war das für ein Phänotyp.
Ja.
Über sowas kann ich mich gar nicht so aufregen.
Darüber kann ich mich auch nicht so aufregen. Worüber ich mich aber aufrege, ist eben diese zweierlei Maß, mit denen immer gemessen wird. Also wir haben jetzt hier, waren die Täter eben Nazis und die Opfer sind Antifaschisten, ja. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum wir hier keinen bundesweiten Aufschrei bekommen, sondern nur die Taz berichtet. Und ich wollte nochmal so als Faustregel Pi mal Daumen mitgeben, weil wir ja auch noch ein paar andere Debatten auch sehen. Und letztes Jahr war es ja auch wieder in Berlin.
Letztes Jahr wollte der jetzt regierende Bürgermeister Berlins die Vornamen derjenigen wissen, die hier blöd rumgeböllert haben. Dieses Jahr war es ein vergleichsweise ruhiges Silvester hier in Berlin, obwohl in Schöneberg ein paar Tage lang die Leute nicht in ihre Wohnungen konnten, nachdem da irgendwelche Leute sogenannte Kugelbomben gezündet haben.
Ja, aber waren ja anscheinend
waren
deutsch
nicht genug,
oder
nicht genug Türken dabei.
Migrantisch oder was auch immer. Es ist jedenfalls... Ja. Weißt du, also die Faustregel geht so, wenn dich Übergriffe an Silvester nur interessieren, wenn sie von Migranten, Ausländern oder von mir aus auch Nafris ausgehen, dann bist du ein Rassist oder eine Rassistin. So einfach ist das.
So einfach ist das, Frau? Ja. Ich dachte, das wären immer nur Typen, die so einfach ist das sagen. Hm. Was machen wir jetzt? Wir brauchen neue Comics über die so einfach ist das Frau.
Ja.
Ja, ich habe meine letzte Nachricht für heute ist eine sehr kurze Nachricht. Ich vermute mal, alle haben ja ein irgendwie geartetes, smartes Fernsehgerät, mit dem sie Streamingdienste empfangen können. Streamingdienste kosten ja vergleichsweise viel Geld, vor allen Dingen, wenn man viele davon abonniert hat. Und Apple TV, also Apple TV Plus, hat jetzt das erste Wochenende, die haben angekündigt, das erste Wochenende dieses Jahres, also ab heute, Freitag, 3. Januar bis Sonntag, 5. Januar, gratis zu sein.
Hm.
alles, was man braucht, ist eine Apple-ID, also das ist halt der, die, ne? Also die halt dann einmal bei denen anmelden und dann kannst du halt diese 3 Tage lang gratis Apple TV gucken, was sich, wie ich finde, wirklich lohnt.
Voll.
Die haben zwar ein relativ kleines Angebot, aber die Produktionsqualität ist wirklich, wirklich gut.
Super, ja.
Anders als bei Netflix zum Beispiel, wo ich oft denke, auf welche Weise ist bitte dieser eigentlich renommierte Schauspieler in diese 90-Minuten-Produktion gekommen? Und wer hat ihm die Dialoge geschrieben? Also ich empfehle dringend, wenn ihr das, also ich empfehle, wenn ihr noch nicht Apple TV Plus Kunden seid, dringend dieses Angebot zu nutzen und euch mindestens anzugucken. Ted Lasso, ne? Foundation.
Ja.
Fandst du nicht gut?
Ich weiß nicht, bin ich reingekommen.
Also eher so ein Jungsding vielleicht gewesen.
Weiß ich nicht, ja.
Severance.
Oh ja.
Ne? Also Severance ist wirklich eine der krassesten Serien, auch Science-Fiction-Serien gewesen, die ich seit langem gesehen habe.
Ich habe eine Verschwörungstheorie, warum wir jetzt ein Wochenende lang das alle kostenlos kriegen.
Ja klar, weil in 2 Wochen Severance
genau
weitergeht. Ja, das ist doch klar, dass das Lock-Angebote sind. Ja, kostet halt sonst einen 10er, glaube ich, oder 8 oder 10, ich weiß es gar nicht so genau.
10, glaube ich.
Aber also da gibt es total viel Zeug, was sich wirklich lohnt. Also alleine für Ted Lasso.
Darf ich weitermachen? Ja, Ted Lasso ist so schön. Oh. Ich finde auch Shrinking richtig toll.
Shrinking,
Und dann gab es noch so 2, 3 gute Filme. Also wie hieß denn dieser Film mit Matt Damon? Egal, guckt einfach den Film
Wolves
mit Matt Damon.
War das, ne? War das Wolves, wo kann die beiden sein. So Tatortreiniger waren? Also so Cleaner?
Nee, der war nicht mit Matt Damon. Das war mit Brad Pitt und
Brad Pitt, Matt Damon, kennst du eine, kennst du alle.
Der andere schöne Mann. Matt Damon ist auch ein schöner Mann, aber.
Du meinst den Mann von dieser renommierten Menschenrechtsanwältin?
Ja, exakt, den meine ich.
Der mit der Kaffeewerbung.
Ja.
Wie ist denn der jetzt?
Ja.
Alter.
Naja, guck den Film, der ist sehr unterhaltsam und auch der Film mit Matt Damon ist sehr unterhaltsam. Slow House fand ich eine sehr schöne Serie.
Slow Horses, meinst du?
Ich glaube Slow House, oder?
Nee, jetzt machst du es. Es hieß Slow Horses und
Slow Horses,
Gebäude, stimmt. In dem sie gearbeitet haben,
heißt Slow House. Stimmt.
Genau. Und stimmt. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge wird dann auch schon erklärt, warum es so heißt.
Ja, ja, es ist relativ schnell. Und ich glaube, das war's, was ich auf jeden Fall.
Silo fand ich auch sehr gut. Das ist allerdings.
Vielleicht gucke ich das dieses Wochenende mal.
Ja, guck das mal dieses Wochenende und dann wundere dich mal darüber, dass ich dieses Erzähltempo ertragen habe. Beziehungsweise wie ich dieses Erzähltempo ertragen habe.
Okay, werde ich mich wundern.
Hm?
Jetzt werde ich mich nicht mehr wundern, weil es keine Überraschung sein wird, aber okay.
Ja.
Ich habe auch noch eine gute Nachricht mitgebracht und habe mich über diese Nachricht tatsächlich ein bisschen gewundert. Die Nachricht lautet nämlich, in Nigeria gibt es wieder Geschichtsunterricht. Also als Schulfach, also Geschichte als Schulfach in den Schulen. Das gab es nämlich seit 2008 nicht mehr, weil irgendwie zu viele Schülerinnen und Schüler hatten das abgewählt, konnten damit nichts anfangen, fanden das irgendwie langweilig. Wo ich so gedacht habe, ja, ist halt auch Geschichte.
Ja.
Ich meine,
ist halt wirklich eines der schlimmsten Schulfächer auch bei mir gewesen. Ja,
ja, bei mir auch. Ich bin immer ausgestiegen. Ja. Aber ich glaube, es ist eine ganz, ganz schlechte Idee, keinen Geschichtsunterricht an der Schule zu machen. Und das haben sie jetzt auch gemerkt. Also sie haben dann festgestellt, dass viele Nigerianerinnen und Nigerianer unter 30 total wenig sowohl über die eigene Geschichte, also die Geschichte des eigenen Landes wüssten, als auch über generell Geschichte. Und die Aussage war, das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Und ich dachte so, naja, ich weiß nicht.
Also ich glaube schon, dass es in Deutschland besser ist.
Ja.
Dass auch sehr viele Menschen sehr viel über die eigene Geschichte wissen, das nur halt nicht wollen.
Ja, das kann sein. Ja, jedenfalls fand ich das eine richtig gute Nachricht. Und ich finde, bevor man, also das 2008 den Geschichtsunterricht abgeschafft, also bevor wir jemals auf die Idee kommen sollten, unseren also gut, Deutschland kommt jetzt hoffentlich sowieso als letztes Land auf dieser Welt auf die Idee. Aber,
ja, also Bildung ist Ländersache und mal gucken, wer nach den nächsten Landtagswahlen, genau, was in Thüringen dann so passiert noch, genau.
Aber was ich eigentlich sagen will, also ich erstmal, das ist die gute Nachricht, aber was ich eigentlich dringend sagen will, und das ist wirklich was, was mich wahnsinnig beschäftigt. Ich selber fand Geschichte scheiße, du fandst Geschichte scheiße. Du hast jetzt mit Matthias von Hellfeld das Glück, das nachholen zu können, und der Geschichtsunterricht, also der Podcast, den du mit ihm machst, sei auch allen empfohlen. Ich hatte das Glück, dass ich dann während meines Studiums an der Uni hatte ich einen tollen Professor, Herfried Münkler heißt der, kennt vielleicht einige. Der hat mich für Geschichte begeistern können und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber das kann doch nicht wahr sein, das kann es doch nicht sein.
Das Problem, glaube ich, ist, also einerseits, wenn so jemand wie Münkler es schafft, dich für Geschichte zu begeistern, dann ist das natürlich auch immer schon eine Interpretation von geschichtlichen Ereignissen auf einem sehr hohen Niveau. Also das setzt viel voraus. Das heißt, man muss schon mal im Geschichtsunterricht auf irgendeine Weise, auch wenn es so langweilig und schlimm war, genossen haben, um überhaupt zu verstehen, wovon Münkler redet.
Nee.
Das ist das eine.
Nee, das musste man nicht. Nein, weil er hat das immer noch mit dazu erklärt, weil er, glaube ich, eh gedacht hat, im Geschichtsunterricht habt ihr doch alle geschlafen.
Also dann praktisch so Erstsemester Einführungsveranstaltungen und sowas, so auf dem Niveau.
Ja, es,
okay.
Im Grunde, also natürlich war es ausgehend von den politischen Denkern, also Münkler ist Professor für politische Theorie und Ideengeschichte gewesen und es war dann immer, ging dann um die politischen Ideen und ne, wie sind die zu der Zeit entstanden, was waren die Umstände zu der Zeit und so. Aber kann man ja machen.
Das kannst du aber nicht in den Schulunterricht übersetzen, weil du natürlich im Schulunterricht, da hast du jetzt die erste Doppelstunde Geschichte, danach hast du eine Doppelstunde Bio oder irgendwie sowas und dann siehst du deinen Geschichtslehrer eine Woche lang nicht wieder.
Ja.
Das ist, glaube ich, das eine Problem, was daran ist. Und trotzdem, gerade wenn du Ideengeschichte, also kann man ja machen, aber wenn du Ideengeschichte machst, du musst immer wieder im Urschleim anfangen. Das sind 15-Jährige, ja. Die haben nächste Woche, wissen die nicht mehr, worüber sie letzte Woche geredet haben. Es sei denn, du hast da vorne jemanden stehen, der es wirklich schafft, das Ganze, ich sag mal, Storytelling-artig aufzubereiten und da wirklich eine spannende Geschichte zu erzählen, sodass die Schulstunde endet mit was weiß ich und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Fürst von Metternich sagen hören oder irgendwie sowas. Das in Schulunterricht zu übersetzen, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, weil es halt auch auf der Universität wesentlich konzentrierter auch abläuft. Das andere ist, wenn du so einen Podcast nimmst wie einen Geschichtsunterricht mit Matthias, den ich da mache, das ist ja dramatisch unpräzise, was wir da verbreiten. Ja? Das ist und aus dieser mangelnden Präzision oder nur mit dieser mangelnden Präzision kannst du es halt dann auch so interessant, spannend erzählen, wie Matthias die Sachen erzählt.
Genau, aber das ist
und
ja genau die
wenn du
Frage.
Das, wenn du versuchst, das zurückzuübersetzen in die Schule, dann hast du halt das Problem, es ist halt vollkommen egal, wann die Schlacht bei Tours und Poitiers stattgefunden ist. Vollkommen wurscht.
Ja, die Jahreszahl musst du nicht wissen.
Genau. Du musst nur wissen, warum sie oder was die Folgen dieser Schlacht waren.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber das so ist ja Schule nicht. Und so ist Geschichtsunterricht in der Schule nicht. Und das ist genau meine Forderung. Dass, also wenn doch sowieso, also das betrifft auch andere Fächer, aber ich finde kaum einfach so krass wie Geschichte. Wenn doch sowieso schon ein Jahr später, ist ja wirklich dramatisch kurz, was du, wie lange die Leute das behalten, was sie für so eine Klausur oder Klassenarbeit bulimisch gelernt haben, einmal ausgekotzt und schon ist es wieder weg. Wenn du das sowieso hinterher nicht mehr weißt, die Jahreszahl, warum wird das abgefragt? Ist doch Schwachsinn.
Ja gut, aber das ist das Ganze, ne, da und so viel man sich über Richard David Precht aufregen,
ja.
Der hat irgendwann mal gesagt, wenn du heute ein neues Schulsystem designen würdest, würdest du es garantiert nicht so machen, wie wir es hier haben.
Ja, voll.
Also das ist sowieso kaputt. Aber daran wird sich halt nichts ändern, weil Eltern, also sobald die Kinder aus der Schule sind, sind Eltern froh, dass sie mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Dann ja, kümmern sie sich auch nicht mehr um Bildungspolitik.
Ich freue mich sehr drauf. aber was ich noch sagen will, man kann es anders machen. Und hier gehen Props raus an Frau Kaupert. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Das war meine Geschichtslehrerin in der Oberstufe. Und dann hatten wir irgendwann das Thema Industrialisierung. Und sie hat das nämlich dann gemacht in ein halbes Jahr, also wirklich so ein komplettes Semester, Freiarbeit. Also sie hat alle Materialien vorbereitet und da stand eben niemand mehr da vorne und hat irgendwas erzählt, sondern wir mussten uns alles selbst erarbeiten. Mit Materialien, die sie zur Verfügung gestellt hat. Und am Ende haben wir eine Klassenarbeit darüber geschrieben und das war die beste Klassenarbeit jemals. Und Industrialisierung war das Einzige, wo ich nach der Schule noch ziemlich viel drüber wusste.
Ja.
Also das geht, man kann es schon anders machen, aber das ist wie vorhin, ne? wie wir es beim Sportunterricht schon mal hatten. Du kannst ja Glück haben und hast dann irgendwie Lehrerin oder Lehrer, die Dinge anders sehen und anders machen wollen. Und dann funktioniert es auch. Dann nutzen die ihre kleinen Lücken und Hintertürchen und machen es anders.
Ja. Die Schlacht, nur um es dann auch nochmal, falls ihr es im Geschichtsunterricht nicht mitgekriegt habt, die Schlacht von oder bei Tours und Poitiers, da haben die Franken, ich glaube Karl Martell war es, der Vater von Karl dem Großen, da hat das Abendland die Muslime zurückgeschlagen. Also die Schlacht von Tours und Poitiers war die entscheidende Schlacht, die dazu geführt hat, dass die Muslime nicht weiter nach Norden vorgedrungen sind. Ansonsten wären wir heute Moslems.
Ja, wäre ja auch mal interessant.
Fände ich nicht, aber ja.
Du, Moslems, Christen. So, Scham ist noch im Urlaub. Liebe Grüße. Ich sag das jetzt immer, weil es gibt Leute, die sich beschweren, wenn Scham nicht zu hören ist. Und ich sag nicht, warum. Deswegen kommen wir direkt zum Limerick der Woche. Und das Thema der vorletzten Sendung war Frost. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein rannte nackig durch Rostock und erlitt dort einen heftigen Frostschock. Dann taute er auf und meinte darauf, ich hätte jetzt auf ein Glas Most Bock.
Na?
Ich nehme Christian. Befreit doch, das ist zwar auch wieder falsch, ne? Weil in Limerick, also mein Verständnis von Limerick ist eigentlich immer, es war mal ein Herr aus Saarbrücken. Gerade noch die richtigen Zeilen. Aber gut, ich will mal nicht so sein. Befreit doch den März mal vom Roste, sprach Olaf im Januar Froste. Ein paar kleine Schulden muss Friedrich schon dulden, ab Februar, was es auch koste.
Ich fand den von der Parse so schön, dass ich ihn vorlesen muss. Ein Frostwind, der pfiff durch die Nacht, hat Herzen aus Eis mitgebracht. Doch ein Lächeln so warm nahm den Frost in den Arm und die Kälte verlor ihre Macht.
Wirklich toll.
Ja.
Wirklich schön.
Ja.
Hätte ich eigentlich auch genommen, aber ich dachte mir schon, dass du das nimmst.
Ja.
Weil du so vorhersagbar bist.
Ja, ich habe ja auch direkt drunter kommentiert, dass ich sehr gerührt war. Was nehmen wir denn für ein Thema für die nächste Sendung? Tja.
Gas. Hatten wir schon mal, ne?
Ja, bestimmt.
Du musst ja sagen, ich darf ja nicht mehr. Hatten wir ja ausgemacht. Hatten wir ja vereinbart.
Wie wär's mit Sportunterricht?
Auch so ein schönes Ding. Sportunterricht ist schön. Sportunterricht, ja.
Also als Thema, da kann man natürlich.
Als
Sport Thema. Ist Mord und so kann man ja
reimen. Das hatten wir doch vereinbart. Ja. Hattest du eigentlich auch, du hast nicht so oft in Abhängigkeitsverhältnissen gearbeitet, ne? Ich hatte wirklich so viele Vorgesetzte, die dann irgendwie eine Ansage gemacht haben, weil sie irgendwas für richtig gehalten haben. Ich habe es dann anders gemacht, weil ich es anders für richtig gehalten habe, um dann darauf hingewiesen zu werden, dass wir doch vereinbart hatten, dass man es so macht, wie Vorgesetzte es will. Und ich habe dann immer gedacht, wir haben überhaupt gar nichts vereinbart. Du hast gesagt, wie du es gerne hättest. Mir ist das egal. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Was willst du von mir? Mein Gott, war das war wirklich, also fällt mir gerade so ein, so jetzt, wo ich auch mit Mitte 50, wo ich kurz vorm alten Eisen stehe, auf mein Leben so zurückblicke. Furchtbar. Wir hatten doch vereinbart, dass, geh weg. Solange ich nicht ja, okay sage, ist da nichts vereinbart.
Ja.
Entschuldigung.
Haben wir einen Börsenticker?
Ja, so ein bisschen.
Okay. Dann Montag.
Ende eines erfolgreichen Aktienjahres.
Dienstag. Ah ja, kein Banktag, ne?
Banküberfall, ja.
Genau wie Mittwoch wahrscheinlich auch, oder? Sehr schön. Donnerstag.
Geglückter Jahresauftakt.
Und Freitag.
DAX kommt nicht voran. Oh. Wie gewonnen, so zerronnen.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hi Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
Ich habe bei diesem ersten Thema, was ihr hatte, zu den Skispringerinnen und Selina Freitag, mich nochmal so ein bisschen eingelesen und mal geschaut, dieses gräuselige Zitat oder Thema, was Holger mitbrachte davon, dass beim Skispringen, jetzt Zitat, bei der Landung die Gebärmutter zerreißen könnte, stammt tatsächlich von dem damaligen Präsidenten des Internationalen Skiverbands, der hieß Gianfranco Caspar. 1997 hat er das gesagt, 2 Jahre bevor es überhaupt offizielle Wettbewerbe für Frauen gab. Naja.
Also erst seit 1999 haben wir das überhaupt.
Genau, das fand ich auch krass. Gerade mal 25 oder jetzt im 26. Jahr. Dann gibt es leider nicht einen klaren Wert, ab dem man sagen kann, das ist zu viel Wasser, davon kann man sterben. Es gibt aber die sogenannte hypotone Hyperhydration, auch Wasservergiftung genannt. Daran stirbt man nicht automatisch, aber es kann eben bis zum Tode führen. Und das liegt daran, wenn man in einem bestimmten Zeitraum zu viel Wasser zu sich nimmt und dadurch der Elektrolytehaushalt nicht mehr ausgeglichen ist. Also es kann auch sein, wenn man beim Sport oder ja auch im Sommer oder durch eine Erkrankung, wo man sich irgendwie viel erbricht oder Durchfall hat, viel Flüssigkeit verliert, dann hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört, sollte man eben nicht nur Wasser trinken, sondern auch Elektrolyte zu sich nehmen, beziehungsweise einfach vor allem ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker. Und dann ist es, ich sag mal, im Alltag sehr, sehr, sehr schwer, so viel Wasser zu trinken, dass es einem nicht mehr so gut geht.
Gott sei Dank.
Beim Thema Schulsport, ich glaube, diesen Hashtag auf Twitter, den du meintest, der bezog sich damals auf Völkerball. Da haben nämlich total viele Leute 2019 sehr erniedrigende Erfahrungen geteilt, die sie vor allem beim Völkerballspielen, aber eben auch beim Schulsport machen mussten. Ich habe mal 2 Artikel aus der Zeit rausgesucht, die da so ein paar Eindrücke gesammelt haben und beleuchten, warum Schulsport leider nicht nur für Holger, sondern für viele Leute eben eine richtig schlimme Erfahrung war. Mhm. Dann wollte ich noch zum Völkermord in Ruanda nachtragen. Also es stimmt, was Holger gesagt hat, dass die Tutsi dort eine Minderheit waren, aber so die Elite des Landes darstellten. Die Regierung wurde aber von den Hutus gestellt und auch der Präsident, der dann 94 ermordet wurde, was eben diesen Völkermord mit auslöste, war auch Teil der Hutu. Also einfach im Unterschied nochmal zu Syrien jetzt. Mhm. Dann hatte Holger dieses schöne Zitat über die Demokratie dabei. Ich habe das nochmal in seiner Urform mitgebracht. Und zwar, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Gesagt hat es Ernst Wolfgang Böckenförde. Das war ein Richter am Bundesverfassungsgericht bis 96, glaube ich. Mhm. Dann Holger hatte ja auch darüber gesprochen, inwieweit China auch in Afrika in Form von irgendwie Militärbasen präsent ist. Und aktuell hat China dort tatsächlich nur eine einzige Militärbasis im Osten, in Djibouti. Das ist Teil dieser Belt and Road Initiative, dieser ja vermeintlich neuen Seidenstraße. Aber es gibt verschiedene Artikel, die ich gefunden habe, in denen auch darüber gemutmaßt wurde, inwieweit China die Militär, also dort weitere Militärbasen aufbauen will, aber eben aktuell noch nichts. Mhm. Du hast natürlich total recht damit, dass die, sagen wir mal, der Aufschrei nach diesem dieser Situation in Jamel sehr gering geblieben ist. Aber es hat zum Glück nicht nur die Taz berichtet. Das Thema war auch in der Tagesschau, beim NDR und sogar in die Welt hat es das geschafft. Und dann eine kleine Mutmaßung. Kann es sein, dass der Film mit Matt Damon, den du meintest, The Instigators war?
Ja.
Okay.
Danke.
Sehr gut. Dann war es das heute von mir.
Vielen, vielen Dank, liebe Katharina.
Sehr gerne.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei all denen, die die Sendung möglich machen. Das ist nicht nur unser Werbekooperationspartner Polarstern, nein, viel wichtiger seid ihr. Ohne euch keine Wochendämmerung und mit euch eine unabhängige Wochendämmerung. Wenn ihr uns noch nicht unterstützt, freuen wir uns, wenn ihr auf wochendämmerung.de vorbeischaut. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank an alle, die direkt auf unser Konto überweisen und uns damit die wenigsten Kosten verursachen. Und vielen Dank auch an alle, die bei Steady sind. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die jeden Monat so viel Geld in unseren Topf schmeißen, lesen wir deren Namen jetzt vor.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
DINS 1.
Martin Afanasiev.
Bei all dem galoppierenden Wahnsinn sollten wir Afghanistan nicht vergessen. Der afghanische Frauenverein hilft weiterhin den Frauen dort.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
War übrigens auch ein guter Artikel, verlinke ich noch, an Foreign Policy. Welche Krisen wir sozusagen für 2025 mal auf dem Schirm haben sollten, aber garantiert nicht auf dem Schirm haben. Und ich verrate jetzt den Trick, ich hoffe, es hört niemand zu, der das fixen könnte. Bei Foreign Policy kann man ganz oft die Artikel, auch wenn sie hinter einer Paywall sind, lesen, wenn man sie im Firefox in der Reader-Ansicht liest.
Mhm.
Oliver Delpys Verlobter, der zu unkreativ für einen neuen Spruch ist.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Der Dösewicht ist gerade sehr mies drauf.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Antjot Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
So dann muss und so weiter.
Jens Vieweg.
Wing Commander Lord Fleshart ist auf Krawall gebürstet. Was ihr Krise nennt, ist der Normalzustand der Welt. Schon immer. Hört auf, euch zu fürchten. Hört auf, euch einzureden. Ihr hättet es besonders schwer.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Babette Bauer.
Und hier der Fanclub.
Maike Ahrensen.
Mostertechi freute sich sehr über die Weihnachtskarte und wünscht Katha und Heugi und allen anderen an der Wochendämmerung Beteiligten und auch allen Zuhörern, natürlich nur denen, die jetzt noch zuhören, ein weniger ärgerliches neues Jahr.
Ja.
Wie man so seine Ansprüche halt runterschraubt, ne?
Genau. Ja, das ist wie bei mir damals in Frankfurt, als ich SPD gewählt habe, weil das die einzige Chance war, wie hieß denn diese vertriebenen
Verbandsfrau
Erika Steinbach zu verhindern, ja, und hat dann doch nichts, noch nicht mal was genutzt. Timo Altfelde,
Katrin Apel,
Anja und Jan aus Bielefeld,
Matze aus Spandau,
Simon Axmann.
Denk dran, immer dankbar sein und Demut
immer
üben.
Demut und Dankbarkeit.
Dirk B.
Sebastian Banse,
Johannes Bauermann,
Thomas Bauer,
Jan Beilicke.
Cause it was always you, birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone.
Billie Eilish.
Ach.
Tobias Salin, bitte die Betonung bei Salin, nicht auf das A, O. Tobias Salin. Bitte die Betonung
ja,
bei
prima
Salin,
vista.
Nicht auf
prima
das A,
vista.
Hanks.
Prima Vista will gelernt sein, ja. Mhm. Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Bonner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katane.
Tim Christian.
Christan.
Sag ich doch.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofenblechen?
Christoph Henninger und Clemens Langhans warten wir gespannt. Verbrannt.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die gesamte Menschheit sucht angeblich nach dem Sinn des Lebens. Daran gemessen passiert erstaunlich viel Unsinn.
Der Wind, das himmlische Kind.
Vor dem nächsten Kongress sage ich allen, dass es Koffein als Zäpfchen gibt.
Alice de Schen.
Cristiano del Tauscho.
Felix, der sich jede Woche aufs Neue auf 42 Minuten die Antwort auf das Leben, auf das Universum und der ganze Rest freut. Da ist ein bisschen, sind dir die bestimmten Artikel durcheinander gekommen, Freundchen.
Ja, das stimmt. Es ist Herbst auf dem Feld. Die Kürben.
Roland aus NRW, was übrigens ein schönes Wortspiel ist, die Abkürzung von, weil das, naja, NRW heißt Nordrhein-Westfalen, nervt, finde ich ganz lustig. Roland aus NRW bedankt sich für die Postkarte und stellt fest, die Tage werden wieder länger, doch die Lage, die wird bänger.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Alice und Biele wünschen ein frohes neues Jahr.
Roland Erk.
Melodikos Extra.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner, vielen Dank für eure Arbeit und Engagement.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann,
der Alexander Hauser,
Jan Heck,
Sabine Haider,
Hans Herbst,
Ralf Herbst,
Tobias Herbst,
Katharina Herbst und die Plüschmonster,
Miriam, Jenny und Stefan Herzog,
Nils und Hilke.
Jenny ist der Nachname. Habe ich jetzt gelernt. Das sind nicht drei Leute, sondern zwei.
Da hast du gedacht, achso, ich sag nichts. Ich habe nichts gesagt.
Okay, Katharina Höll.
Benjamin Hupp.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Urmas Urum die Uroma drum.
If you put your hands in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Andreas Jasper.
Annette K.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Jeanette Lechner.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Habt ihr eigentlich Mila schon gegrüßt oder muss das der Wolfgang wieder machen?
Never mind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Jonas und Nathalie.
Celine Neubig.
Celine Dion Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Ey du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den internationalen Women Rock Day aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wie der Henker.
Mark Riese.
Captain Blackadder rolls his eyes at Lieutenant George.
Mike Rochburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janine Schöne.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Lisa und Sebastian.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konse Skibidibi.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Alexander Spakowski.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Pommes Stein.
Pyramidenstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody Once Told Me und so weiter.
Moritz Timm.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Sascha grüßt die Katane und freut sich auf Silvester.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben Priscilla und Gwyneth Molesworth ein Neujahrstörtchen spendiert und davon gibt's jetzt immer noch zum Tee.
Nur die FDP führt eine Feldschlacht mit einem Torpedo und nur die FDP wundert sich dann, dass sie verliert.
Hanni und Susi.
Ich möchte nicht durch mein Werk unsterblich werden. Ich möchte dadurch unsterblich werden, dass ich nicht sterbe. Woody Allen.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenheuer.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Die 500 reichsten Menschen der Welt besitzen zusammen jetzt 10 Billionen US-Dollar. Wäre jeder Dollar eine Sekunde, wären das 317.000 Jahre. Tim Weber.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Pia und Thomas wieder in Wien.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich wie jedes Jahr, wie früh es eigentlich dunkel werden kann und streut mir wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Der Tobi dankt für die ausführliche Orientierungshilfe und wünscht ein weniger apokalyptisches 2025.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Zu weich gespült und Vogue. Söder schließt Koalition mit CDU aus.
Mieto Balasch, was Wutschownie Strofi.
Sven Böhn.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Linda und Stefan wünschen allen HörerInnen der Wochendämmerung einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2025. Vielen Dank an Kada und Holgi und weiter geht's mit.
Vielen herzlichen Dank. Das war das Ende, deswegen geht's nicht weiter mit irgendwas anderem.
Ja, vielen herzlichen Dank auch von mir.
Und das war sie, die Wochendämmerung vom 3. Januar 2025. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Produktion von Haus 1.